weiß sie um nix. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unseren Buchempfehlungen. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt. Ich bin Lutz Nagler, der Inhaber der Buchhandlung Kempter, und bei mir sind wie immer meine beiden Kolleginnen.
Monika Egelhoff
und Marianne Kutleck.
Heute haben wir euch drei sehr unterschiedliche Bücher mitgebracht. Zwei Debütromane und eine Wiederentdeckung. In dem Debüt begleiten wir eine Studentin in das Russland der Nullerjahre. Und das andere Debüt spielt am Bodensee. Und die literarische Wiederentdeckung führt uns nach Polen. Wir dachten, das ist gut. Drei Länder. Es ist ja gerade Reisezeit. Und es sind Empfehlungen für euren Urlaub. Und anfangen wollen wir mit dem lustigen Buch, Marianne, oder mit dem Lustigsten.
Genau, das ist meins, dann Moskau Mule. Und was passt besser zum Buch Moskau Mule als ein Moskau Mule? Jetzt wusste ich nicht, was das ist.
Nein, das war mir völlig neu, aber ich finde es super. Vielen Dank.
Wenn ihr wollt.
Moskau Mule ist ein Getränk.
Gleich, genau. Sastrovje, sagt man. Sastrovje.
Sastrovje.
Jawohl, genau.
Oh. Okay, danke.
Gerne. Also Moskau Mule.
Ich weiß nicht, ob wir noch weiterreden können, wenn wir es ausgetrunken haben, aber gut.
Okay. Er ist sehr, also da ist kaum Alkohol drin.
Kaum.
An sich ist es ein Cocktail, der aus Wodka und Gingerbier gemischt ist. Und der wurde 1940 in den USA erfunden, weil ein Mann in den USA wollte Wodka dort bekannt machen. Also den Wodka gab es vorher nicht wirklich in den USA. Und dann hat er dieses Mischgetränk mit einem Freund zusammen entwickelt. Und er wird traditionell aus einem Kupferbecher getrunken. Und ich
und wir haben sogar hier einen echten Kupferbecher.
Kupferbecher, ja, was ich nicht alles besorgt habe.
Ja, super.
Und ich habe lange überlegt mit dem Titel Moskau Mule, weil das kommt so an sich nicht vor, warum der Titel Moskau Mule gewählt wurde. Und ich habe mir überlegt, vielleicht deswegen, weil dieses Getränk Russland und den Westen vereint. Also dass es deswegen vielleicht Moskau Mule heißt.
Da müssen wir erst auf den Inhalt eingehen, damit man das versteht.
Ja, genau.
Ja.
An sich die Autorin Maja Rosa, der Roman ist im Penguin Verlag jetzt erschienen. Maja Rosa ist 1987 in Moskau geboren und kam dann 2011 zum Studium nach Berlin. Sie ist immer noch in Berlin und arbeitet dort als Übersetzerin, und das ist jetzt ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat. Das Buch spielt so um 2006, kurz nach dem Tod auch von der Journalistin Anna Politowskaja, die umgebracht wurde. Und im März 2000 wurde Boris Jelzin von Wladimir Putin damals abgelöst als Präsident. Und man kriegt hier ziemlich viel, also so ein bisschen politische Entwicklung auch schon mit. Das fand ich ganz gut. Also Meinungsfreiheit wird schon beschnitten, und es gibt Zensur in Moskau, in Russland, und auch die Beziehungen zum Westen, die bauen sich immer mehr ab. In dem Buch geht es, also es wird erzählt...
Putin ist ja leider auch schon da.
Ja, Putin ist schon da, ja, genau. Und es geht um die Ich-Erzählerin Karina, die studiert zusammen mit ihrer besten Freundin Tonja in Moskau politischen Journalismus. Und die Karina wird von Tonja als chaotisch und als Tagträumerin beschrieben. Und die Karina, die hasst auch nichts mehr als Stillstand und Trägheit. Und das ist auch so ein bisschen so eine Improvisationskünstlerin, finde ich. Die schafft es eigentlich ganz gut, sich durchzuwursteln. Hat auch diverse Freunde, bei denen sie mal, oder Freundinnen, bei denen sie übernachten kann, wenn sie die Metro nach Hause verpasst hat. Die beiden ziehen gemeinsam durch die Bars, schleppen ganz viele Männer ab, bei denen sie die Nacht verbringen können. Und schauen auch immer noch, ob irgendwas im Kühlschrank drin ist, dass sie kein Geld für Essen ausgeben müssen. Sie finanzieren sich dieses Studium mit ganz vielen Nebenjobs. Also sie haben nicht so viel Geld, das wird ganz schnell klar. Die Schere zwischen Arm und Reich ist auf der Uni auch ziemlich groß. Also es gibt viele Studenten, Töchter und Söhne aus reichem Haus, die dann mit ihren Auslandsaufenthalten protzen und teure Handys haben, Gucci-Taschen, das sieht man da auch immer wieder. Die Karina ist in recht einfachen Verhältnissen aufgewachsen bei ihrer Großmutter, die wohnt 2 Stunden entfernt von der Innenstadt Moskaus auf dem Land. Dort hatte sie mit ihrer Mutter ein Zimmer, das durfte sie bewohnen, wobei die Mutter eigentlich kaum anwesend war. Die hat ihre Tochter, also sie hat sich auch nicht wirklich um die Erziehung gekümmert und fühlte sich immer eher belästigt von ihrer Tochter, von Karina. Und sie sagt auch zu ihr, das finde ich auch ziemlich hart, also dass Carina weder intelligent noch schön ist. Also sie verbalisiert ihr das Gegenüber auch.
Ja, ständig. Also das ist ja furchtbar, diese das Mutter.
Die ist grausig, die Mutter. Und die denkt eigentlich eher nur so an sich und möchte ihr Kind auch möglichst schnell immer loswerden. Die Mutter hat dann die Möglichkeit, und das macht sie auch, sie zieht in einen Plattenbau näher ans Zentrum ran. Und da denkt dann auch Carina, dass sie da mit kann, aber das ist auch nicht der Fall. Also sie bleibt weiter bei der Großmutter, von der sie ganz viel Liebe erfährt. Und da möchte ich eine kurze Stelle vorlesen. Das ist so eine typische russische Großmutter, wie man sich die vorstellt, die auch viel kocht und ihre Liebe auch über die Gerichte und das Essen definiert. Meine Oma wusste stets, wie man jemanden aufmuntern konnte. In ihrer Gegenwart war es beinahe unmöglich zu klagen. Wann immer ich irgendwelche Weltuntergangslieder anstimmte, rief sie mich wie ein tibetischer Mönch zur Vernunft mit den drei gleichen Fragen, auf die ich immer mit Ja zu antworten gezwungen war. Bist du am Leben? Bist du gesund? Bist du frei? Das nannte sie die drei großen Vorteile, durch die man nichts weiter zu befürchten hätte. Eingeschüchtert und ermahnt konnte ich meistens nicht weiter jaulen. Einem Menschen, der den Krieg gegen die Faschisten hinter sich hatte und nun die Deutschen mit Pelmeni bewirtete, aus dem Dachgeschoss der Erinnerung lachend, Hände hoch und Hitler kaputt rief, sollte man nicht widersprechen. Also die Großmutter ist großartig, finde ich. Die hat auch ganz viele Freundinnen und ist so eine ganz einfach gestrickte Frau, aber sehr liebenswert, sehr liebenswürdig. Und das große Thema in dem Buch ist eigentlich dieses Entfliehen aus Russland. Also es gab oder gibt wahrscheinlich immer noch ganz viele junge Menschen zu der Zeit auch, deren großer Traum war, in Europa zu leben. Und es war nicht so einfach, rauszukommen aus Russland. Und also entweder hatte man Schmiergeld genug oder gute Beziehungen oder hat es durch ein Austauschprogramm mit anderen europäischen Universitäten geschafft. Und so chaotisch diese Carina auch ist, aber irgendwann tut sich dann doch so ein Lichtblick in Richtung Deutschland auf. Genau. Das war's vom Inhalt. Also ich fand die Carina ganz sympathisch. Die ist so ein bisschen frech und so wurschtelt sich eben durch und ist auch sehr kreativ. Dann finde ich, wurden ganz tolle Sätze so laut gemalt. Also wie zum Beispiel, ich wusste, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast, aber jetzt weiß ich, dass da gar kein Geschirr drin ist, oder? Also und da waren ein paar solcher Sätze drin und die fand ich richtig gut gemacht. Und also diese Stimmung, dieses politische Stimmungsbild auch und das Leben der jungen Menschen um 2000 rum, das hat sie aus eigenen Erfahrungen, glaube ich, auch ganz gut getroffen. Und man merkt schon, in welche Richtung es politisch auch geht. Und die russische Mentalität wird auch wieder schön dargestellt. Also mir hat es ganz gut gefallen und ich fand es auch so ein bisschen amüsant zu lesen.
Also ich fand es sehr amüsant.
Schon.
Also ich war eher skeptisch, das ist ein Buch über Russland, also will ich das lesen. Aber das ist ganz großartig. Die Zeit wird ganz großartig geschildert und die Leute werden ganz großartig geschildert. Und das Buch hat einen ganz eigenen Klang. Also wie das geschrieben ist, ist ein ganz eigener Klang. Das ist ganz toll. Und es ist wirklich super lustig, zum Beispiel, dass in dem Zug, wenn die Kontrolleure kommen, dann gibt's eine Warnung, dann steigen alle aus und der Lokführer wartet, bis im nächsten Waggon alle wieder eingestiegen sind und dann, dass der Kontrolleur alleine im Abteil ist. Also das waren so lustige Szenen irgendwie. Und es ist eigentlich sehr politisch, obwohl es immer wieder nur unterschwellig kommt mit dem Mord an dieser Journalistin Politkowskaja. Ja, das wird ja immer wieder thematisiert. Die Zustände im Land, und das ist eigentlich, ja, das ist ja vor 20 Jahren spielt es ja sozusagen, das ist ja leider immer schlimmer geworden. Also
ja. Ja. Wie fandst du es, Monika?
Mir hat es auch sehr gut gefallen, und zwar, weil ich diese Mischung so fantastisch fand. Also zum einen ist ja diese Carina einfach eine junge Frau, die noch nicht so genau weiß, wo ihr Leben hin soll. Und sie versucht, sich selbst zu finden und strauchelt da am laufenden Band, weil sie dieses Deutschland und Europa, das glorifiziert sie halt einerseits total, aber sie ist halt nicht geradlinig genug, um das auch wirklich, wirklich durchzuziehen, dass es Sinn macht, dass sie da vielleicht wirklich hinkommt. Also sie ist so eine ganz, glaube ich, ganz typische junge Frau, die halt irgendwie das macht und dann fällt ihr irgendwas anderes ein, dann macht sie halt das, weil das macht gerade viel mehr Spaß. Und so permanent in die Uni gehen, findet sie irgendwie auch langweilig, lieber mal feiern gehen. Und dadurch scheitert sie natürlich permanent. Also zum einen einfach finde ich ein ganz tolles Bild von einer jungen Frau. Und zum anderen aber ein unheimlich plastisches Bild über den russischen Alltag. Mhm. Ja. Also eben nicht die politische Situation, sondern wirklich das Tagtägliche, das, was du das eben Alter. Mit dem Zug geschildert hast. Und da gibt es unendlich viele Situationen, die ich so noch nicht gelesen habe und die ich total spannend und interessant fand. Und diese Carina, die halt einerseits super cool sein will und nichts anbrennen lässt und dann aber, wenn es um die Oma und wenn es um die Datscha und wenn es ums russische Essen geht, wieder dann ganz, ganz zart wird und ganz und sich da wahnsinnig gern reinfallen lässt in diese Idylle, die halt die Oma schafft. Und diesen Spagat, finde ich, beschreibt sie ganz großartig. Also ich habe sowas in der Art noch nicht gelesen und das hat mir eigentlich wahnsinnig gut an dem Buch gefallen.
Und du hattest gesagt am Anfang, dass es dich erstmal nicht so gecatcht hat. Und dann, was lag das an der Sprache? Oder?
Das lag an, also man muss die ersten drei Seiten, muss man, wenn man ein bisschen zart beseitet ist, so wie ich das ja bin, muss man die ersten Seiten schon durchhalten. Aber es lohnt sich.
Das stimmt, ja.
Schön. Und ich weiß ja nichts über die Autorin, aber man hat schon das Gefühl, wenn man diese Kurzbiografie hinten liest im Buch, das schon sehr persönlich ist, sagen wir mal. Auch. Ja, weil das sie ja auch praktisch in Russland aufgewachsen ist zu der Zeit und hierher und jetzt in Berlin lebt. Also da hat man schon das Gefühl, das ist vielleicht auch vieles autobiografisch in dem Buch.
Genau, ja. Genau. Und dann auf Deutsch geschrieben, ne? Ist richtig gut.
Ja, ja, also die Sprache ist schon außergewöhnlich. Also das ist schon eine ganz eigene Sprache. Das ist sehr gut, ja. Mhm. Genau, eigene Sprache. Dann kommen wir gleich zum nächsten Buch. Ich möchte ausnahmsweise mal mit einem kurzen Zitat beginnen. Eine Reihe grau flüsternder Nieselregentage verging und eines Morgens drang Sonnenlicht durch aufsteigenden Dunst. Im Laufe des Vormittags klärte sich die Luft. Auf dem Heimweg aus der Schule sah die Schweiz aus wie frisch gewaschen. Das ist ein Satz aus dem schönen Buch Seerauchen von Sabine Eschbach. Das ist ein ganz wunderschönes, also sprachlich wunderschön geschriebenes Debüt. Das spielt in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts am Bodensee und ist die Geschichte eines Außenseiters, Josef, also heute würde man sagen ein autistischer Junge, damals war er einfach merkwürdig in seinem Verhalten, der mit seiner alleinerziehenden Mutter auf einem Bauernhof in so einem kleinen Dorf in der Nähe von Lindau spielt es, aufwächst im letzten Jahrhundert. Und Josef ist eben ein ganz besonderes Kind und hier nochmal ein Zitat, das zeigt recht deutlich, wie Josef ist und auch wie dieses Buch geschrieben ist. Josef wird gefragt, wie geht es dir? Die schwierigste aller Fragen. Josef schloss die Augen und schaute hinein in diesen Mittwoch, der sich wie alle Tage, die zur Neige gingen, streifig aufzulösen begann und antwortete, blau-grau mit Streifen, ein wenig ausgefranst. Also, das ist wirklich, ich fand das wahnsinnig beeindruckend, diesen Josef, also wie der redet und was er macht. Und das fand ich total berührend, das Buch. Also Josef kann darf dann endlich in die Schule gehen. Ich glaube, der ist so ungefähr 12 oder so, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht genau, ob das Alter irgendwo vorkommt, um den Dreh herum. Und er darf dann endlich in die Schule gehen. Das ist also eine Dorfschule, wo alle zusammen unterrichtet werden. Er ist froh, dass er endlich ist. Und er gehört jetzt irgendwie dazu. Und der Lehrer gibt sich auch große Mühe mit ihm. Und dann ist es halt leider so, 30er Jahre, letztes Jahrhundert, die NS-Diktatur macht sich langsam auch im Dorf bemerkbar, die Propaganda beginnt zu wirken und sowohl der Hass auf den Lehrer als auch auf Josef nimmt zu und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich darf nichts weiter sagen, haben meine beiden Kolleginnen
das
gesagt.
Das war's,
ja.
Darf ich als erstes, Moni, oder willst du? Also, habe ich schon mal gesagt, dass ich hier ein absolutes Lieblingsbuch habe? Wenn nicht, ich fand das Buch so gut. Also, ich fand es so großartig. Ich will das ganz oft verschenken. Das ist so besonders. Also, die Art, wie, weil er kann ja so seine Gefühle auch nicht verbalisieren. Und es geht ja schon damit los, nur ich verrate nicht zu viel, also dass er sehr spät auch das Sprechen anfängt. Mhm. Und da merkt man schon am Anfang, wie immer mit ihm umgegangen wird. Also, Sepp, du Depp. Und ihm kommen dann eigentlich nur die ganzen Beschimpfungen so in den Kopf. Und das ist das Erste, ja, was er von sich gibt. Und dann merkt man schon so ein bisschen, wie dramatisch das eigentlich ist, wie mit ihm immer geredet wurde. Und die Stimmungen, die kann er über den Klang der Stimme und so deuten. Also seine Mutter zum Beispiel, die fragt ihn dann nach einem Besuch im Kramerladen: und Malzkaffee, wo steht der? Und dann sagt er, der Matte Kupferton konnte nur bedeuten, dass er bis hierhin nichts falsch gemacht hatte. Also immer je nachdem, ja, wie die Stimmungen der Menschen sind,
hört er Farben.
Ja. Hm. Vor Augen, und wenn jemand blau ist, blau redet, dann ist es eine Gefahr, und dann muss er schauen, dass er da rauskommt. Und er spürt auch alles mit all seinen Sinnen. Also er schmeckt, er spürt, er riecht. Also so erschließt er sich die Welt. Und das ist das erste Mal wirklich, also wir verraten ja nicht den Schluss, aber dass ich mir überlegt habe, will ich das Buch zu Ende lesen? Und natürlich wollte ich es zu Ende lesen, aber ich habe den so ins Herz geschlossen. Ja. Also so ein schönes Buch. Ich fand es ganz großartig, und das muss gelesen werden. Und wer kein Geld hat, der sagt mir Bescheid, dem schenke ich das Buch.
Ja, also ich habe auch in der Art noch nie etwas gelesen.
Das ist ein Debüt.
Wie
also, war
nein?
Sorry, dass
ich
so,
nein, nein. Also in der Art noch nie.
Ja, aber entschuldige, dass ich das unterbreche. Die Frau ist schon nicht mehr die Jüngste.
Ja.
Und die hat das jetzt erst geschrieben. Das ist irre, dass man sowas noch, also dass man da sowas schreiben kann. Ja. Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
Wir sind begeistert.
Ich wollte nur sagen, dass so über Autismus geschrieben wird. Ja. Weil ich meine, Autisten haben ja ganz unterschiedliche Begabungen, auch sind ja teilweise hochtalentiert, auch dieser Junge ist ja auch in bestimmten Bereichen hochtalentiert, und ich habe zum ersten Mal wirklich gespürt, mit was für wahnsinnigen Schwierigkeiten diese Menschen zu kämpfen haben im normalen Alltag, weil sie einerseits Dinge ganz extrem wahrnehmen, die andere Menschen gar nicht wahrnehmen, und dafür andere Dinge nicht artikulieren können, die für, ich sage jetzt mal, die Normalen ganz selbstverständlich sind. Und er permanent an seine Grenzen stößt, und man leidet so mit ihm mit, weil man denkt immer, du versteck dich nicht, du bist jemand und du kannst was und du kannst viel mehr als viele andere. Und nur es wird nicht wahrgenommen. Und diese Person des Lehrers hat mich wirklich, also ich war so glücklich, wie dieser Lehrer kam, der einfach auf ihn geschaut hat und der einfach versucht hat, rauszufinden, was mit ihm ist und wie er ihn erreichen kann und wie er ihm was beibringen kann. Also das ist so ein Lehrer, den man sich wirklich nur wünschen kann. Eine ganz, ganz tolle Figur. Und das fand ich, also so wie dieser Junge und sein Leben und auch sein Kampf irgendwie da anzukommen und sich zu beweisen und zu zeigen, dass er was kann, das kann niemanden kalt lassen. Also das gibt's nicht. Also so ein Leser oder so eine Leserin gibt's nicht, die dieses Buch nicht kalt lässt.
Genau, und dass man das schafft eben, ne, was du auch meinst, das so darzustellen.
Ja.
Diese Gefühle, die er hat, die wir ja alle gar nicht so kennen können, und das so klar zu schreiben und zu beschreiben, das ist grandios. Ein schönes Buch.
Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie der.
Genau,
das ist irre, der Junge.
Also und dann auch so poetisch, wie sie das beschreibt. Also was ganz, ganz Besonderes.
Und es ist im kleinen Verlag erschienen. Bei Dörlemann ist das erschienen.
Ja. Klein, aber fein.
Klein, aber fein. Mhm. Ich werde versuchen, diese Autorin für eine Lesung vielleicht zu engagieren.
Ja.
Das, genau. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist das Buch, glaube ich, gerade erschienen. Wir versuchen dann mal im Herbst vielleicht, sie zu kontaktieren, den Verlag, und dann, genau, werden wir das noch bekannt machen.
Unbedingt.
Jo. Ich fände es auch schön, wenn wir meinen Autoren einladen könnten zu einer Lesung, aber das geht leider nicht. Denn ich habe die Neuübersetzung dabei von Romain Gary. Europäische Erziehung heißt das Buch, und das erscheint jetzt dann in den Tagen bei Wagenbach. Das Buch ist eine Neuübersetzung, das ist zum ersten Mal erschienen 1944, verrückterweise in London, und 1945 dann in Frankreich. Ich möchte ein bisschen was zu dem Autoren und zu der Entstehung des Romans sagen, weil ich das schon so einfach was Besonderes finde. Romain Gary ist 1914 in Vilnius geboren als Kind von jüdischen Theaterleuten. Mit 12 ist er dann nach Warschau gegangen und später nach Nizza. Er hat die französische Staatsbürgerschaft bekommen und ist dann auch als Soldat in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Diesen Roman hat er, und das fand ich unglaublich, hat er während seines Einsatzes im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Er ist im Schützengraben gesessen und hat den Roman per Hand geschrieben, ist dann mit dem Rad zum Stützpunkt, zum nächsten Stützpunkt geradelt und hat ihn dort übertragen auf eine Schreibmaschine und ist anschließend wieder zurück an die Front gegangen. Allein das finde ich unfassbar, wie man das hinkriegen kann. Er hat Zeit seines Lebens geschrieben wie ein Besessener, insgesamt unter 6 Pseudonymen und hat zweimal den Prix Goncourt bekommen. Und 1979 hat er sich dann erschossen mit der Begründung, er habe sich nun vollständig ausgedrückt und alles in allem gut amüsiert.
Wahnsinn.
Ich habe schon frühere Bücher von Gary gelesen und ich liebe ihn sehr, weil er so unterschiedliche Romane schreibt und alle für sich einfach, finde ich, was Besonderes sind. Leider sind die meisten nicht mehr lieferbar und ich finde es ganz großartig, dass Wagenbach nun diese Neuübersetzung in Auftrag gegeben hat und das Buch rausbringt, weil ich finde, dass das Buch ganz, ganz wichtig ist und gerade in unserer Zeit wichtig ist. Das Buch, und jetzt bitte nicht erschrecken, das Buch spielt während des Zweiten Weltkriegs. In Stalingrad tobt gerade die Schlacht und Hauptperson dieses Romans ist Janek, ein eigentlich fast noch ein Junge, der von seinem Vater eines Tages in den Wald gebracht wird. Der Vater hat dort eine tiefe Höhle gegraben. Hat in die Höhle Kartoffeln, eine Lampe, Streichhölzer, Kleidung, was Warmes, warme Decken gebracht, weil er möchte, dass sein Sohn dort bleibt, um ihn zu schützen vor dem Krieg. Er soll die Höhle nicht verlassen und er sagt ihm, er wird so oft, wie es ihm möglich ist, kommen und ihn besuchen. Das passiert auch noch in den ersten Tagen und Janek geht es eigentlich gar nicht mal so schlecht in der Höhle. Er hat seinen Karl May dabei, den er liest, er macht sich seine Kartoffeln, bloß dann taucht sein Vater nicht mehr auf. Und Janek wartet noch einige Tage und geht dann raus aus der Höhle und findet zu den Partisanen, die auch in diesem Wald sich verstecken. Und das ist eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Es sind Polen, es sind Ukrainer, es sind Juden, die sich zusammengefunden haben und in diesem Wald hausen, mehr oder weniger. Er wird dann zum Boten von Nachrichten in die umliegenden Orte und trifft dort per Zufall auf Zodia, ein junges Mädchen, die mit ganz ähnlichen Aufgaben betraut ist, die sich aber mit ihren ganz eigenen Mitteln diese Aufgaben erfüllt. Es entwickelt sich eine ganz zarte Liebe und trotz dieser extremsten Bedingungen, sie haben Hunger, es ist eiskalt, es ist Winter, sie leiden Not, sie wissen, also Janek weiß nicht, was ist mit seinen Eltern. Und trotzdem gibt es eben durch diese Liebe auch hoffnungsvolle Momente. Da möchte ich kurz was lesen. Die europäische Erziehung, für ihn heißt das Bomben, Massaker, erschossene Geiseln, Menschen, die in Höhlen leben wie die Tiere. Ich nehme die Herausforderung an. Mir kann man 100-mal erzählen, das seien alles Ammenmärchen, diese Geschichten von Freiheit und Würde und von der Ehre, ein Mensch zu sein, das seien doch nur fromme Wünsche, für die man sein Leben lässt. Die Wahrheit ist, es gibt Momente in der Geschichte, Momente wie diesen, in denen der Mensch ein Versteck braucht, eine Zuflucht, um nicht zu verzweifeln, um nicht den Glauben zu verlieren, seinen Überlebenswillen. Und diese Zuflucht kann alles sein. Manchmal braucht es nur ein Lied, ein Gedicht, ein Musikstück oder ein Buch. Ich wünsche mir, dass mein Buch so eine Zuflucht wird. Ich will, dass nach dem Krieg, wenn alles vorüber ist, die Menschen dieses Buch aufschlagen und entdecken, dass das Gute heil geblieben ist. Sie sollen wissen, dass man wohl zwingen konnte, wie Tiere zu leben, aber dass man uns nicht zur Verzweiflung zwingen konnte. Es gibt keine verzweifelte Kunst. Verzweiflung ist nur mangelndes Talent. Für mich ist der Roman der absolute Antikriegsroman. Janiks Erziehung passiert wahnsinnig schnell, logischerweise. Aber sie ist geprägt von ganz großen Werten wie Freundschaft, Liebe, Vertrauen, Freiheit und vor allem auch dem Zusammenhang für alle über alle Nationalitäten. Und von daher finde ich den Roman aktueller denn je, weil es ein eindrucksvolles Plädoyer ist für Frieden. Und ich habe den wirklich gelesen, atemlos und konnte ihn nicht aus der Hand legen. Und auch wenn er im Krieg spielt und wenn er auch düstere Szenen hat, finde ich ihn trotzdem es kommen immer wieder Sonnenstrahlen durch in dem Roman. Deswegen empfehle ich ihn so gerne.
Ja, das stimmt. Es passiert auch Positives, sagen wir mal so, aber ich fand, also am Anfang war ich echt erschrocken, weil der Junge, also erst im ersten Kapitel ist er ja in dieser Höhle und dann sagt sein Vater, naja, jetzt hat die Schlacht von Stalingrad angefangen und der Krieg ist bald vorbei und dann hole ich dich ab. Und dann weiß man ja schon, es hat aber noch ein bisschen gedauert.
Ja.
Und dann kommen die nicht mehr wieder und das ist schon wahnsinnig hart, dass der Junge, also wie der Junge dann da die jahrelang praktisch da lebt mit den Partisanen. Das hat mich auch sehr mitgenommen und beeindruckt. Was ich ein bisschen, worüber ich gern mehr gelesen hätte, es kommt in der Geschichte einmal eine Szene vor, wo es darum geht, dass die wegen der Angriffe der Partisanen, die ja irgendwie eben so Lastwagen mal klauen oder irgendwas sabotieren, werden ja dann teilweise Leute erschossen von den Deutschen. Mhm. Und dann ist einmal so eine Szene, sagt immer, ich arbeite ja nur mit den Deutschen zusammen, damit es den Leuten gut geht und so. Dieser Konflikt mit denen, die da versucht haben, praktisch irgendwie mit den Deutschen zurechtzukommen, die das Land besetzt haben, da hätte ich gerne noch mehr drüber gelesen irgendwie. Also das ist ja auch jetzt kein dickes Buch. Also
nee.
Da hätte ich gerne irgendwie noch mehr dazu, diesen Konflikt gewusst, weil das ist natürlich auch ein Problem, wenn du weißt, dass du sitzt da im Wald und er schießt halt ab und zu mal einen Deutschen, sag ich jetzt mal, überspitzt. Und dafür werden dann 10 andere von deinen Leuten sozusagen wahllos umgebracht. Und das ist ja schon ein Riesenkonflikt.
Ja, klar.
Und trotzdem sind die da geblieben und weitergemacht. Und also wie gesagt, da hätte ich gern mehr drüber gelesen. Aber ansonsten fand ich es auch unglaublich beeindruckend.
Ich fand es auch echt ganz gut. Also richtig gut. Wenn ich ein zweites Lieblingsbuch habe, dann ist es die europäische Erziehung. Und ich finde, eure beiden Bücher, das sind so starke Bücher, die man wirklich lesen sollte, muss und die einem ganz viel geben. Und also ich habe es angefangen zu lesen und mir war nicht bewusst, dass das schon 1944, dass er das geschrieben hat. Und das fällt einem nicht auf. Also das ist so von der Sprache klar und alles, er hätte es auch gestern schreiben können. Ja. Also das fand ich zum einen beeindruckend, als du dann gesagt hast, naja, das ist eigentlich schon richtig altes Buch. Und also auch hier wieder... Also aus dieser Kindersicht heraus auch, wie der Janik den Krieg erlebt und überlebt und also wie er damit umgeht, mit diesem Krieg umgehen muss in einem Alter, in dem es eigentlich furchtbar ist. Ich fand es richtig stark. Also richtig, ich habe es so gerne gelesen, obwohl man sich vielleicht erstmal nicht richtig rantraut an das Thema. Aber es ging mir jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte es nicht bewältigen. Also ich fand es ganz stark und danke dafür.
Ja, auch die kleinen Szenen, die dann eben kommen, das meine ich mit Sonnenstrahlen, wie sie dann zusammen in einer Höhle oder in einem Unterschlupf sitzen und dann sich vorlesen zum Beispiel. Oder wie der Janik in den Ort Musik geht auch. Und die, ja. Musik, die Musik hört von der Pianistin, die die Musik spielt auf dem Klavier und für ihn und er einfach nur dasteht und stundenlang zuhören könnte und sich in seine eigene Welt. Und ich denke, da gibt es ja immer wieder mal so Szenen drin und ich glaube, dass sich ganz viele Leute, gerade in Kriegszeiten, man sieht es ja jetzt auch in der Ukraine, dann solche Fluchtpunkte suchen, wo sie einfach mal so einen Hauch von normalem Leben haben können. Also in dem Konzert im U-Bahn-Schacht in Kiew gespielt wird. Und das finde ich, das berührt einen unglaublich. Ja. Und da wird einem einfach bewusst, dass wir alles tun müssten, um einfach Kriege zu vermeiden, jeder in seinem kleinen Bereich, weil das so unglaublichen Einfluss hat auf nicht nur auf den Alltag, sondern auch auf die Psyche. Und das beschreibt er. Und die Vorstellung, dass er da einfach im Schützengraben sitzt und dann diesen Roman schreibt, die geht mir nicht aus dem Kopf. Ja. Das finde ich unfassbar.
Das finde ich jetzt auch total beeindruckend, also, wo du gesagt hast, der hat es da praktisch im Krieg geschrieben. Das ist ja Wahnsinn.
Also das war seine kleine Flucht wahrscheinlich dann.
Und so wenig manchmal Musik oder Kunst und Literatur in der Schule zum Beispiel beachtet wird, so viel gibt es dann Menschen in so furchtbaren Situationen zum Teil. Ne? Also es ist so wichtig und wir können so froh sein, dass wir so viel Kunst und Musik und alles erleben können und dürfen.
Und Bücher.
Ja, Literatur. Das hält uns am Leben.
Ja, er liest ja auch, er liest ja Karl May.
Genau, Alice Kölnmeier.
Gut, dann haben wir drei schöne Bücher für euch gehabt. Wollen wir die Titel nochmal sagen? Bitte.
Das Buch, das ich dabei hatte, ist Moskau Mule von Maja Rosa, erschienen bei Penguin.
Genau, ich hatte Seerauchen von Sabine Eschbach bei Dörlemann.
Und ich hatte Europäische Erziehung von Romain Gary.
Wunderbar. Dann war hoffentlich, wie gesagt, für jeden was dabei. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Das war Nix als Bücher für dieses Mal. Wir wünschen euch eine schöne Lesezeit und verabschieden uns.
Tschüss. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.